Herzlich willkommen zum Kirchenfenster. Im Kanton Bern ist man grundsätzlich reformiert. Wenigstens früher war das immer so. Die Katholischen sind in der Minderheit, auch jetzt noch. Das heisst, auch fast jede katholische Kirche hat ein grosses Einzugsgebiet. Das fällt vor allem hier auf, zu Konolfingen. Z Münsingen ist es etwas anders. Der Pfarreileiter von Münsingen ist aber ab und zu auch für einen Gottesdienst zu Konolfingen. Aber wir kennen den vor allem vom Kirchenchor. Der ist nämlich ökumenisch. Und es sind Sänger von der ganzen Umgebung dabei, katholisch und reformiert. Empfehlung, seine Predigten bringen das Thema genau auf den Punkt. Und das immer wieder mit einem überraschenden Aspekt. Er ist für uns im Chor sehr bereichernd. In beiden Kirchen zu singen und die Rituale mitzumachen, das macht es aus. Und immer wieder auch von Vorteil, wenn man etwas revidieren muss, eine Vorstellung. Oder wenn man nach einem Gottesdienst miteinander redet. Es ist nicht beim Vergleichen geblieben. Wir haben weitergedacht, hinterfragt und manchmal auch noch in der nächsten Probe das Thema aufgenommen. Ich habe Felix zu Münsingen in der Kirche getroffen. Es gäbe einiges von dieser Kirche zu sagen. Sie ist eher modern, etwa 50. Und hat drin für mich eine eigenartige Form. Sie wirkt, wie wenn sie eine Kathedrale wäre, in der Mitte abgeschnitten und der abgeschnittene Teil ist ein Begegnungssaal, wo man auch manchmal essen und miteinander schwätzen kann. Sinnvoll, aber ungewohnt. Zuerst wollte ich etwas zur Organisation der Kirche Münsingen wissen. Ich freue mich, hier zu sein, in deinem Arbeitsbereich, Felix Klingenbeck. Ein Pfarrei leiten ist etwas wie ein Betrieb leiten, oder?
Ja, Pfarreileitung ist eine Leitungsfunktion. Eine Leitungsfunktion in einer Institution oder konkret jetzt hier in einer Pfarrei. Und ist wirklich eine Leitungsaufgabe mit allem, was dazugehört.
Was findest du daran am faszinierendsten?
Spannend an einer Leitungsfunktion ist ja, dass man etwas bewegen kann. Etwas bewegen zusammen mit Menschen. Dass man Menschen, wo man führt, wo man eine vorgesetzte Funktion auch hat, Menschen Rahmenbedingungen kann bieten, dass sie sich entfalten können, dass man im Miteinander etwas bewirken kann.
Und da haben ja auch miteinander ein Ziel oder mehrere Ziele.
Ja, die Ziele sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, weil die Menschen, wo da in der Pfarrei jetzt, sagen wir mal, in erster Linie als Angestellte arbeiten, ganz verschiedene Funktionen haben. Und alle tragen in ihren verschiedenen Funktionen etwas dazu bei. Also, ich habe eine Mitarbeiterin, die auch Theologin ist, wie ich, als Theologe, wo man so ein bisschen, die Aufgabe hat im Bereich von Gottesdienst, im Begleiten von Menschen, im Zusammenführen von Menschen für Projekte und so weiter. Ja, dort Rahmen zu bieten, dort zu ermutigen, Raum zu schaffen, damit die Talente sich entfalten können. Dennoch gibt es natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich von Musik, von der Kirchenmusik. Es gibt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Hauswartin. Und das Ziel ist eigentlich immer, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen ihre Aufgabe, die sie haben, gut können wahrnehmen. Und dazu gehört einerseits Klarheit. Also, Menschen mit Wissen, was ist meine Aufgabe? Dazu gehören gute Rahmenbedingungen, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschätzt und aufgehoben fühlen. Dass sie einen guten Rahmen haben, so dass sie sich können entfalten, dass sie können besser werden.
Und dann natürlich auch, dass es gegen aussen gut durchkommt.
Ja, das, ein Stückchen, da geht sich das dann da draus. Also, wenn eine Klarheit herrscht über einen Auftrag, wenn die Menschen, die nötigen Qualifikationen und Talente mitbringen, wenn sie sich wohlfühlen in ihrer Aufgabe, dann ergibt sich das, dass nach aussen eine Wirkung hat, dass das ausstrahlt. Und dass wir unseren Auftrag als Pfarrei, unseren Auftrag als Kirche wohnen können.
Münsingen ist ja ein spezieller Ort in dem Sinn, es ist weder Stadt noch Land. Wie ist das für dich?
Ich bin so ein bisschen ein Agglomerationskind. Also ich bin im Agglomerationsgebiet aufgewachsen, im Baselbiet, und habe immer in Agglomerationsort gelebt. Also es ist etwas, wo mir sehr entspricht. Einerseits die Nähe zu der Stadt, also zentral zu sein, nahe zu sein und gleichzeitig auch schnell draussen sein im Grünen. Also das entspricht mir sehr und ich fühle mich sehr wohl so in einem Lebensraum, wo nicht ganz klein ist, wo nicht ganz eng ist und gleichzeitig eine gewisse Grösse hat.
Du hast ja zu Luzern studiert, habe ich gesehen.
Ja.
Wie bist du auf Luzern gekommen?
Die Frage war, als ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren, Luzern oder Freiburg. Beides wäre möglich gewesen. Ich weiss es nicht mehr so genau, was letztlich denn den Ausschlag gegeben hat, dass ich auf Luzern bin, studieren.
Ihr habt als Kirchgemeinde in der Diaspora besondere Aufgaben.
Ja, die Diaspora-Situation ist besonderig. Also das zeichnet natürlich viele Pfarreien hier in der Region Bern aus. Für mich war das neu gewesen, also so eine extreme Situation wie hier. Ich habe vorher im Raum Luzern geschafft, wo die Mehrheit der katholischen Kirche angehört und habe gewusst, so der Wechsel in die Diaspora, das wird anders werden. Vom Kopf her, ich habe immer gesagt, vom Kopf her weiss ich das ganz genau, aber wie es dann so vom Bauchgefühl tut, das habe ich gesagt, das muss ich dann wirklich schauen, das wird sich zeigen, oder? Und ich habe mich sehr schnell hier angewöhnt. Es ist für mich eine ganz gute Sache, in der Diaspora zu arbeiten. Es ist für mich auch eine gute Sache gewesen, im mehr katholisch geprägten Gebiet zu arbeiten. Was ist das Besondere so an der Diaspora? Also einerseits habe ich natürlich ganz viel gelernt. Ich habe ganz viel gelernt über reformierte Kirchen. Ich habe ganz viel gelernt über Freikirchen. Ja, einmal das. Und dann das Zweite ist so, die Leute in einer Pfarrei in der Diaspora, das sind ja das meiste so ein bisschen angeschwemmte Leute. Die kommen von überall her, die kommen aus verschiedenen Ländern, die kommen aus dem Wallis, aus dem Freiburgischen, von überall her. Und so die Zusammensetzung von Leuten, die von überall her dort zusammenkommen und dann Kirchen leben jetzt innerhalb von einer Pfarrei, das ist durchaus spannend. Was mich das Besondere tunkt an der Diaspora, und das habe ich ungeheuer schätzen und lieben gelernt, es ist vieles einfach wendiger. Es ist vieles vielleicht auch kurzfristiger, kurzlebiger. Es gibt nicht Sachen, die seit 300 Jahren so gemacht werden und das geht so und das ist so und das ist seit 100 Jahren so und darum machen wir es auch weiter so. Es ist viel projektartiger und wendiger. Also, es gibt bei vielen Sachen, wo ich denke, jetzt ist es so. Ob es in 3 Jahren immer noch so ist, weiss ich nicht. Aber das ist auch nicht das Problem. Wenn es in 3 Jahren anders ist, dann werden wir wieder einen neuen Weg finden, werden wir wieder etwas anderes probieren, etwas anderes angehen. Und das ist etwas, was ich ungeheuer schön finde. Es ist auch noch spannend, jetzt hier in Münsingen, wo die Pfarrei ist ja jetzt, die ist 1970 gegründet worden, als eigenständige Pfarrei. Also das sind jetzt 55, 56 Jahre. Und man hat in der Anfangszeit von der Pfarrei, und das ist wirklich noch spannend, bewusst keine quasi eigenen Vereine gegründet. Also man hat nicht gesagt, ja, es gibt jetzt eine Pfadi im Dorf und darum müssen wir da jetzt eine Jubla gründen. Oder man hat nicht gesagt, wir machen das gibt's im Dorf und jetzt machen wir als katholische Pfarrei das für uns eigen. Das hat's nie gegeben und hat von dort her auch nicht so eigene Pfarreivereine gegeben, wo man sich dann so quasi im Ghetto gefunden hat und gesagt, und wir als Katholiken machen da jetzt unser Ding. Und das ist wirklich noch spannend.
Ist das heute noch so, dass sie so gemischt sind?
Ja, ich denke es. Also es ist, wenn man schaut, wie leben die Leute, die jetzt Pfarreiangehörige bei uns sind, das sind die Leute in Mehrpersonenhaushalt, sind das 60-70% leben in gemischt konfessionell oder gemischt religiösen Haushalt. Also es ist der Normalfall, dass man schon bei Mehrpersonenhaushalt innerhalb vom eigenen Haushalt Leute, die konfessionslos sind oder die reformiert sind oder die zu einer anderen Religion gehören. Das ist irgendwo so, ja, ist so drin, das gehört dazu. Und das ist auch, glaube ich, von Anfang an Programm gewesen, dass man gesagt hat, das Miteinander von verschiedenen Konfessionen ist damals vor allem gewesen, das gehört elementar und fundamental dazu. Das hat sich daran gezeigt, dass man sich dann überlegt hat, was für einen Kirchenpatron soll die Kirche haben? Also was für einen Heiligen oder Heilige wählt man aus für die Kirchen und für die Pfarrei? Und man hat sich dann für den Verfasser vom Johannesevangelium entschieden, also vom Evangelist Johannes. Und zwar, weil das Motto von der Ökumene ist ja das biblische Wort, dass alle eins seien, aus der Abschiedsrede vom Jesus im Johannesevangelium. Und da hat man gefunden, ja, das ist ein gutes Motto. Also, das ökumenische Motto, das ist gut. Und darum hat man dann den Evangelist Johannes als Kirchenpatron gewählt.
Du hast ja in dem Gottesdienst, ich glaube, es war Kirchweih oder so etwas, hast du erzählt, dass er immer noch ganz viele Leute haben, die in die Kirche kommen und mitmachen. Eigentlich ist ja die Tendenz, dass sehr viel weniger Leute mitmachen.
Ja, das, was ich jetzt überblicke, ich bin jetzt, was sind's, 18 Jahre da in Münzigen als Pfarreileiter. Wenn man jetzt mal rein Zahlen anschaut, kann ich sagen, dass das sehr stabil ist. Also, wenn man anschaut, Schüler, Schülerinnen in Unterricht, die in der ersten Klasse anfangen, die Klasse ist in der 9. Klasse praktisch gleich groß wie in der ersten Klasse. Also, dass das sehr, sehr stabil ist, wo ich immer wirklich auch deute als ein Qualitätsbeweis, dass die Art und Weise, wie wir jetzt Unterricht gestalten, dass das etwas ist, wo Zuspruch findet, wo Anerkennung findet. Ich weiss es von den Zahlen Gottesdienstbesuch, das sind immer noch Zahlen, aber immerhin Zahlen. Auch der ist jetzt über die letzten 20 Jahre stabil. Wir machen regelmäßig, also wir zählen eigentlich, wir wissen, wie viele Personen sind da. Das ist über die Zeit stabil und da muss ich sagen, ja, das ist gut. Ist für mich erfreulich, dass wir können sagen, doch, die Art und Weise, wie wir arbeiten, das funktioniert, in Anführungszeichen. Was spannend ist, wenn man vielleicht jetzt hier schaut, das im Bereich von der Gottesdienst, dass sich das insofern verändert hat, so, dass der Grundstock von Menschen, die sehr regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Also jetzt reden wir mal vom Sonntagsgottesdienst, also vielleicht einmal oder zweimal im Monat oder sogar noch mehr. Der Grundstock, der ist immer wie kleiner geworden. Und dafür der Kreis von diesen Menschen, die dann und wann da sind, der ist immer wie grösser geworden. Also, dass die Gesichter sehr von Sonntag zu Sonntag manchmal wahnsinnig unterschiedlich sind.
Also je nachdem, was er gerade für ein Thema hat, zum Beispiel wenn es ein Familiengottesdienst ist oder so.
Nein, das ist absolut nicht, also praktisch nicht themenabhängig. Vielleicht einmal von der Musik her, wenn jetzt etwas ganz Spezielles ist, wenn man irgendeinen Gottesdienst mit der Guckenmusik macht, hat es vielleicht Leute, die nie würden kommen, aber wenn die Guckenmusik kommt, sind sie da oder umgekehrt. Ich glaube, es ist viel zufälliger. Aus der Situation der Leute, dass sie vielleicht denken, ja, jetzt könnten wir wieder einmal. Oder dass sie eben, ich weiss doch auch nicht was. Es ist aber noch recht schwierig zu sagen.
Oder das Wetter ist gerade so, dass man könnte in die Kirche gehen.
Ja, genau. Oder es passt gerade. Oder kürzlich hat mir jemand gesagt, am Morgentisch hat die Tochter gesagt, wir könnten eigentlich wieder mal in die Kirche gehen. Dann sind die in die Kirche gegangen. Also es ist manchmal wahnsinnig zufällig und von außen schwierig festzustellen, wieso und warum. Aber das Schöne ist, zu sagen, doch, es gibt einen recht grossen Kreis von Menschen, die dann und wann da sind. Was es manchmal auch gibt, ich mache ja einen Blog, den ich schreibe, und in diesem Blog gibt's immer eine 30-Sekunden-Version von der Predigt. Und manchmal ist die vorher schon publiziert, und da gibt's manchmal auch Leute, die sagen, ich habe das gelesen, jetzt habe ich noch hören wollen, wie es dann so ein bisschen in der Extended Version daherkommen tut. Und das gibt es manchmal auch. Also es ist wirklich recht zufällig.
Das ist aber ein riesen Kompliment an dich.
Ja, natürlich, das nimmt man gerne so, ja, ja. Und sonst, natürlich gibt es Sachen, wo, ich habe es vorhin gesagt, mit dem Wendig, oder? Es gibt Sachen, die zu Ende gehen, wo vielleicht eine Zeit lang funktioniert haben, wo sich Leute dafür gefunden haben, wo dann irgendwann muss man sagen, nein, das ist sehr gut gewesen, aber jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt darf wieder etwas anderes kommen und etwas anderes entstehen. Das gibt's schon und das gehört ja zu einer lebendigen Institution, dass Sachen dürfen zu Ende gehen und wieder Neues darf werden. Thank you.
hast also wie einen Jahresbericht gemacht.
Ja, das mache ich, seit ich hier bin, in Münsingen, am Ende vom Jahr einen Jahresbericht. Und der hat zwei Funktionen. Die eine Funktion ist eine Funktion nach innen, für mich. So am Ende vom Jahr wirklich zu schauen, ja, was ist jetzt alles gewesen?
Also quasi Bilanz machen für dich?
Eine Art Bilanz, genau, schauen auch die Ziele, also der Jahresbericht hat zum Beispiel auch die Jahresziele drin und so weiter. Ganz viele Zahlen, Analysen, Statistiken, so ein bisschen zu schauen, ja, was ist denn alles gewesen? Und das ist noch wichtig, weil so ein bisschen in der kirchlichen Arbeit gibt es ja viele Sachen, die zyklisch sind. Also es wird Neujahr und es kommt dann irgendwann die Fastenzeit, es wird Ostern, es kommt irgendwie die Erstkommunion, es kommt irgendwann die Firmung, es kommt Weihnachten. Das wiederholt sich in dem Sinn vieles jedes Jahr. Und dann so zu merken, wenn man am Schluss vom Jahr Bilanz zieht, ja, es hat sich wahnsinnig viel auch wieder verändert, bewegt und so. Also das ist für mich mal persönlich ein Ding von Bilanz ziehen, von Standortbestimmung machen, auch von Zukunftsausrichtung. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo gibt es Sachen, wo man mehr muss angehen. Das andere ist nach aussen natürlich, und das ist genauso wichtig oder noch viel wichtiger, nämlich ganz einfach zeigen, was machen wir als
Ja, Familie. Und wir sind da.
Genau. Wir sind da, es geht uns. Und auch zeigen, was machen wir. Und zwar einfach transparent. Es ist alles transparent. Wir weisen aus, wie viele Menschen, feiern hier Gottesdienst. Wir weisen aus, wie viele Menschen, haben sich entschieden, aus der Kirche auszutreten. Wir weisen aus, wer schafft hier. Wir weisen aus, wie viele Gesuche haben wir bearbeitet, im Pfarreifonds und so weiter. Also, all das, was wir machen, zeigen wir. Wir machen das.
Aber alles kannst du ja nicht zeigen. Also zum Beispiel Seelsorge und so kannst du ja nicht beweisen.
Nein, das kannst du nicht beweisen. Aber ich kann natürlich ausweisen, wir haben so und so viele Gespräche geführt. Das kann ich sagen, oder? Und ich kann auch darauf hinweisen, dass das gibt, oder? Also das ist etwas, wo Seelsorge ist ja für die Leute so ein komisches Wort. Ja, was ist das? Irgendetwas so mit... Ein bisschen komisch, oder? Da würde ich jetzt nicht angehen und so. Das aber auszuweisen und sagen, wir als Kirche, wir haben ein wahnsinnig gutes Angebot, nämlich, wenn ich ein Gespräch will, wenn ich mit jemandem will reden, wenn ich kurzfristig, auch anonym, kostenlos, mit jemandem ein beratendes, helfendes oder auch einfach zulassendes Gespräch will, dann ist die Kirche eine Anlaufstation. Jederzeit. Und sagen, hey, das Angebot, das gibt's. Und es gibt auch Menschen, die das benutzen. Und das ist genau so ein Teil, oder? So etwas in einem Jahresbericht ausweisen und sagen, das gibt's. Wir machen das.
Und wie tust du dich abgrenzen? Du sagst, jederzeit und so. Wie machst du das persönlich?
Das heisst, dass es einen Pickedienst gibt in der Pfarrei, wo, wenn der Telefonbeantworter drinnen ist, das heisst, wenn niemand jetzt auf dem Pfarramt ist, ist dort eine Notfallnummer, wo für die Leute, die jetzt hier im Pfarreigebiet wohnen, tun, jederzeit jemand erreichbar ist. Das wird nicht so viel benutzt, das wird auch ganz, ganz selten jetzt zu Unzeiten benutzt. Also Unzeiten, sage ich, dass jemand zumindest in der Nacht anrufen tut und sagt, sie, ich muss jemanden haben zum Reden. Ich habe die Nummer gesehen und das gibt's ganz, ganz selten, aber es gibt's. Und dort, wo es gibt, ist es eine gute Sache. Und, ja.
Dort ist es dann auch wahrscheinlich sehr wichtig.
Dort ist es wichtig, dort ist es hilfreich und ist im Zeitalter vom Handy auch relativ einfach leistbar. Also es ist von dort her gesehen, ja.
Du schreibst, wie du gesagt hast, Kolumnen, du machst einen Blog im Internet und da hast du ein paar ganz interessante Themen. Zum Beispiel hast du mal etwas über Engel geschrieben. Und wie stehst du zu Engel?
Ich verstand Engel so im Sinn vom Wort, also jetzt auch in der griechischen Ursprung von der Geschichte der Angelos, ist ja etwas, eine, wo eine Mitteilung hat, wo eine Botschaft hat. Das kann ein Mensch sein, das kann eine Melodie sein, das kann ein Gedanke sein, das kann etwas von außerhalb sein, das kann etwas in mir innen sein, das kann ein Wesen oder etwas sein, das ich nicht fassen kann. Also das ist ungebreit. Es ist ja interessant, dass so im Neuen Testament heißt einfach Angelos. Es wird nie gesagt, wie der aussieht, wie die ist, wie man sich das vorstellen muss. Also ein Bote, eine Botin, Und ich glaube schon, dass es das gibt. Dass es manchmal, ja, jemand mich auf etwas hinweist und sagt, hast du auch schon mal überlegt, du könntest doch eigentlich so und so, wäre das nicht etwas? Das sind so Engelsmomente. Oder dass ich weiß doch nicht, dass ich irgendjemand auf dem Velo bin und am Fahren und Trampen und Machen und dann fliegt mir irgendein Gedanke zu, wenn ich das Gefühl habe, hey, genau so ist es, genau das ist es. Das ist so ein bisschen ein Missverständnis von Engel. Also Botschaften, so Boten, in welcher Form auch immer, wo wir über einen Weg laufen. Manchmal ungefragt, ungewollt, unbeten.
Ja, sie klopfen unbedingt an.
Nein.
Und es kommt nicht immer dann, wenn du gerade am Meditieren bist.
Nein, genau. Also hat auch etwas in dem Fall, in dem Sinn Unverfügbares. Ich kann es nicht machen, ich kann es nicht anzwingen. Und die kommen dann ins Haus, wenn sie ins Haus kommen.
Ich habe einmal einen Engel spielen, vor etwa 3 Jahren, für ein Krippenspiel, aber von aussen. Und mir ist es plötzlich eingefahren, der Engel zu sein. Mhm. Ich musste auf einen Wagen aufstehen und es war kalt wie am Ohren. Und ich musste sagen, dass ich jetzt eben der Engel sei. Ich habe das nicht mehr vergessen. Ist mir richtig eingefahren. Aber überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich am Pfarrer gesagt habe, hör mal, ausgerechnet ich ein Engel. Also, das passt denn überhaupt nicht. Und dieses Verständnis finde ich spannend. Hat dieses Engelverständnis auch etwas mit Mystik zu tun?
Ist ein grosses Wort. Mystik im, ja, ich glaube schon, ja. Mystik im Sinn von, Erfahrung vom Geheimnis, von etwas, wo über mich rausgeht, oder wo mehr ist als das, wo ich einfach messen, festlegen kann. Also Erfahrung von etwas, wo über mich rausgeht, wo grösser ist als ich selber. Und insofern schon, ja, dass etwas auf mich zukommt, etwas an mich ankommt, wo über mich rausgeht, wo nicht einfach erwartet und da und gemacht und definiert ist.
Hast du etwas mit Mystik am Hut?
Nein, ist nicht mein erster Zugang. Also es ist nicht jetzt, jetzt so das Lesen von Mystiker oder so ist jetzt nicht mein erster Zugang oder ein Zugang, wo ich leicht habe oder wo ich jetzt auch in der Zeit auch von der Ausbildung her oder auch in der Zeit, wo ich jetzt in der Kirche arbeite, so nicht. Aber Mystik im Sinn, das Göttliches oder das Geheimnis von der Liebe oder wie man denn das Größere umschreiben tut, dass das erfahrbar ist, soll erfahrbar sein und immer wieder zu entdecken gibt. Das in dem Sinn schon. Also, das Glauben, Leben immer auch mit Erfahrung soll zu tun haben. Oder mir hat in der Exerzitie mal jemand gesagt, glaub nichts, was du nicht selber erfahren hast. Also, das wäre so ein bisschen, ja.
Ja, so. Ist beides.
Genau.
Ich habe letztens den Satz gelesen, Liebe, und dann tu, was du willst.
Ja, ich glaube, Augustinus, ja, meinte ich sogar, ja. Also ich würde ihn so verstehen oder würde ihn so unterschreiben, dass Verbundenheit, Wertschätzung zu anderen Menschen, zu dem, wo ist, zu der Welt, zu der Wirklichkeit, zu der Natur. Also eine Verbundenheit mit all dem, wo ist, dass das so ein bisschen das ist, was die Welt zusammenhält. Also, oder dass Liebe und Zuwendung letztlich das Innerste ist, wo ist und bleibt. Oder wie es im Johannesbrief heisst, Gott ist die Liebe, oder? Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass es, ja, man könnte auch sagen, theologisch, ist die Rede vom Heiligen Geist, oder? Also, dass es die Kraft von der Verbundenheit, dass das letztlich das, was Zusammenleben, was die Welt zusammenhält. Und insofern ist es das Grundlegende von der Welt.
Vom Himmel, wo ich habe bekommen, und ich trage es mit mir um, zehre täglich davon.
Es ist gäng an meiner Seite und es lässt mich nicht los. Man kann es fast nicht beschreiben, es ist so riesengroß. Ich kann denken und spüren, musizieren und singen. Ich kann leiden und lieben und ein bisschen Fröhlichkeit bringen. Ich segle in meinen Gedanken, wo immer ich her will. Es gibt keine Grenzen, alles ist weit doch. Mit dieser gesegneten Gabe, die mir der Himmel hat geschenkt, in dieser kosmischen Ordnung, wer hätte das gedacht? Ich bin immer noch da, schaue fröhlich in die Welt. Ich bin dankbar und zufrieden, das ist alles, was zählt. Das Leben an und für sich ist ein Wunder von Natur. Es ist ein Geschenk vom Universum, ein Teil von Struktur. Es ist gebunden an die magische, überirdische Fäden, die das Ganze verbinden und zusammenheben.
Für einen besonderen Gottesdienst im UPD, der Psyche in Münsingen, hat Felix auch einen besonderen Wortimpuls kreiert.
Engel kommen. Sie treten dazu. Laufen über den Weg. Engel haben etwas zu sagen. Sie weisen auf etwas hin. Haben etwas mitzuteilen. Ein Pflegefachmann oder eine Ärztin, die ein gutes Wort haben. Eine Reinigungskraft, die auf dem Korridor aufmunternd zunickt. Ein Besuch, mit dem sich richtig gut reden lässt. Ein Mitglied der Geschäftsleitung, das eine weiterführende Idee hat. Eine Therapeutin, die gute Neuigkeiten bringt. Ein Mitpatient, der aufmerksam zuhört. Eine Melodie, die aufatmen lässt. Ein Hoffnungsbild, das sich tief in die Seele eingräbt. Ein Wort, das getrost weitergehen lässt. Eine Idee, die weiterführt. Ein Lachen, das ansteckend ist. Ein Schweigen, das gut tut. Die Engel sind plötzlich da. Tauchen überraschend auf. Kreuzen unerwartet den Weg. Manchmal auch, wenn es tiefe Nacht ist. Manchmal auch, wenn es trostlos ist. Manchmal auch, wenn Dinge zu groß werden. Solche Engel seien allen gewünscht, für all die kommenden Tage und erst recht für alle Nächte des Lebens.
Game, arranging you. ja schon gesehen, es läuft super. Eigentlich sag ich lieber nichts, aber du willst ja etwas hören. Dann sag ich, was auf der Hand liegt, es läuft super. Es läuft super. Es läuft ja wirklich optimal so, wie es jetzt gerade läuft. Was andere sagen, das ist egal, es läuft super. Es läuft phänomenal, sensationell, total ideal. Super, so wie es läuft, es läuft super.
Sie hören das Kirchenfenster auf Radio Beo. Ich, Elisa Sprecher, beim Gespräch mit dem Felix Klingenbeck von Münsingen. Ich habe aber als Frau von der Kirche ganz wenig Wertschätzung erlebt.
Ist ganz ein tragischer Teil von der Kirchengeschichte, wie sich Kirche oder Christentum in Form von Institutionen entwickelt hat. Also das, ich gehe davon aus, grundlegend ist der Gedanke von der Taufe im Christentum. Jeder Mensch ist so, wie er ist, als Mann, Frau, anderes Geschlecht, so, wie er ist in seiner Orientierung, in seiner geschlechtlichen Orientierung, dort, wo er herkommt, was er für einen Spruch redet, was er glaubt, wie er sein Leben deutet und so weiter. Also, jeder Mensch ist so, würdig und wertvoll. Oder in der Rechtsspruch gesagt, die Menschenrechte, die gelten für alle, für jeden und jede. Und von dort her gesehen, ist es ein Skandal, ist es ein riesen Ärgernis, wenn eine christliche Gemeinschaft es nicht fertig bringt, das in ihrer Verfasstheit, in ihrer Struktur, in ihrem Handeln auszubilden. Und ich finde, das Thema ist ein Thema, wo man gar nicht mehr darüber diskutieren muss. Das ist so sonnenklar.
Wie lebst du damit?
Ich lebe damit, dass ich sage, das ist, für meine Arbeit hier ist das völlig klar. Ich versuche das zu leben in dieser Pfarrei hier, so wie ich das verstand. Ja, und das mit diesen Menschen hier versuche zu leben und, ja. Das ist, manchmal nicht mehr über die Fragen diskutieren und sage auch, für das brauchen wir keine runden Tisch. Für das brauchen wir keine Gesprächsgruppe, wo man irgendwie wieder bei Null anfängt und sich fort anfängt überlegen, könnte es jetzt nicht gleich noch sein, dass der oder die vielleicht gleich noch dürfte oder so? Definitiv nicht. Also, wenn wir Menschen taufen, das Grundverständnis von der Menschenwürde, von jedem Mensch, heisst auch, dass für die Arbeit der Kirchen, auch für die Aufgaben, wo Menschen in Kirchen wahrnehmen, wichtig ist, dass eine Person für das ausgebildet ist. dass sie die Fähigkeiten für das mitbringt, dass sie von der kirchlichen Gemeinschaft in dem Sinne auch einen Auftrag bekommt, das zu machen. Das ist entscheidend. Und alles andere ist nicht die Frage.
Wenn du einen Text hast, einen Bibeltext, und der so gar nicht deiner Art von Denken entspricht, was machst du denn? Lässt du den aus? Oder tust du ihn ein bisschen moderieren? Oder was machst du?
Da gibt es ganz viele Varianten, was dann passiert. Und zwar im ganzen Spektrum. Es kann passieren, dass ich sage, okay, der ist jetzt für den Sonntag vorgesehen, aber der kommt... Da müssen wir so viel erklären vom Kontext, oder der ist, wenn man ihn nur hört, so quer in der Landschaft, oder geht von Voraussetzungen aus, gesellschaftlichen, wo so anders sind, als das, wo wir heute leben, da gibt es manchmal, dass ich sage, nein. Also, das ist ein legitimer Ausdruck gewesen, in einer anderen Zeit, von einem Mensch, in einem bestimmten Kontext, wo sie glauben, oder sein Verständnis von Gott, oder vom Zusammenleben, oder so formuliert hat. Aber das ist so ein grosser Schritt, dass ich den Text nicht brauchen tue für einen Sonntag.
Mhm. Also,
dann würde ich sagen, nein, den lege ich weg. Das wäre etwas anderes, wenn man zum Beispiel jetzt so, wie wir das etwa machen, bei uns ein Bibel-Update macht, wo man dann intensiv mit einem Text schafft, dann kann man diskutieren, dann kann man das situieren. Dann gibt es manchmal, dass ich einen Text extra nehme, weil er irgendwie gegen einen Strich geht. Auch mir, dass ich denke, den würde ich jetzt am liebsten weglegen.
Also er zwickt ihn.
Aber irgendwie denke ich, hey, was ist es, oder? Und was könnte drinnen sein, wo vielleicht auch gegen einen Strich geht? Gegen meinen Strich oder gegen den Strich von anderen? Und dann sagen, hey, ich stelle mich dem. Und studiere und mache und trage ihn mit und versuche irgendwo einen Zugang zu finden oder vielleicht dann auch die Fragen formulieren oder das Sperrige formulieren und helfen weiter nachdenken. Also Predigt heisst ja nicht einfach, also wenn wir jetzt vom Gottesdienst ausgehen, ich erkläre jetzt so und so und es ist, und alle finden das toll und nett und so, sondern es ist ja manchmal auch, dass es einfach provoziert, zum Nachdenken, zum Weiterdenken und das nicht entnehmen. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass es sogar Lust macht. Den nehme ich. Zu dem habe ich jetzt noch nie etwas gemacht. Dem bin ich immer ein bisschen wegen. Jetzt nehme ich ihn mal und pack den Stier wieder Hörner und mache etwas draus. Also es gibt wirklich, wirklich, wirklich verschiedene Umgang damit.
Und den musst du auch eine Weile umtragen.
Ja. Ich tue sehr, sehr früh einmal. Manchmal ganz, ganz weit voraus. Man muss ein bisschen schauen, was ist wenn, und machen vielleicht 2-3 Notizen, und dann gehen die wieder weg. Dann geht's
doch gleich wie wir mit den Interviews. Also, ich sage einmal, ich bin schwanger mit dem Thema.
Ja.
Genau. Und dann kommt's einfach immer wieder. Musik. Was hat das für dich für eine Bedeutung?
Musik hat eine grosse Bedeutung für mich. Also, einerseits Musik machen.
Was spielst
du? Ich komme von der Blockflöte her. Mhm. Ich habe sehr lange Blockflöte-Unterricht gehabt, Blockflöte gespielt. Dann auch noch so ein bisschen weiterentwickelt, eine Zeit lang so ein bisschen Renaissance-Musik gemacht mit Krummhörner und Kornamusen und so. Also ganz, ganz spannende Sachen. Und dann nachher so im Studium dann noch Gitarre begleiten dazu, weil im Unterricht und in einem Lager mit einer Blockflöte ist nicht so ein bisschen das ideale Ding. Und, das ist das, was ich selber so ein bisschen spiele, tue gern singen, ja. Und Musik hat eine wichtige Bedeutung. Auch Musik, so das Leben durch, ein Musikstück, das mit bestimmten Zeiten oder Erlebnissen verbunden sind. Und dann jetzt auch in meiner Arbeit, also das ist natürlich das Schöne an so einer Allrounder-Aufgabe, wie eine Pfarreileitung ist, dass man so viel drinnen auch kann entfalten, also dann auch selber Musik machen. Seitlang habe ich einmal im Mittwochsgottesdienst Musik gemacht, wo wir niemanden gehabt haben, wo sonst mit seinem Instrument da war. Auch singen. Wir haben ein lässiges Pfarrei-Projekt ist unsere Familienchor in der Advents-Weihnachtszeit. Einfach mit Leuten zusammen unkompliziert singen, das ist etwas ungeheuer Schönes.
Du wirst dann auch irgendwann mal noch pensioniert. Von was träumst du so noch an?
Also, ich arbeite wahnsinnig gern und ich habe meinen Beruf ungeheuer gern. Und gleichzeitig freue ich mich auf die Zeit nachher. Und da gibt es natürlich verschiedene Sachen, wo ich mich drauf freue. Also, das eine zum Beispiel, also, ich weiss ja nicht, wie das da ist, aber ich stelle mir vor, einmal eine Weihnacht oder ein Ostern ohne Einsatz zu haben. Und zu wissen, dann ist das, so schön das ist und so gerne ich das machen tue, einfach mal zu wissen, jetzt muss ich nicht am 10 Uhr noch wieder in die Kirche rüber das ist zwar etwas Schönes, aber einfach wissen, es ist einmal nicht zum Vornherein klar, wie das aussieht. Auf das freue ich mich ganz sicher. Denn, was es auch ein Projekt ist, wo sicher wieder kommt, eben, ich habe so viele Text geschrieben, kurz, Textkolumnen. Manchmal sind das sehr, sehr schnelle Texte, die schnell entstanden sind. Manchmal sind es sprachlich ausgefeilte Sachen. Aber an dem noch so ein bisschen, das so ein bisschen zu systematisieren, das sind schon weit über 1000 Texte jetzt. Und das so ein bisschen auch nochmal in eine Form bringen und das irgendwie abschließen, das ist sicher etwas, wo ich mich sehr drauf freue. Und auf was ich mich auch freue, Ja, so als Pfarrerleiter ist ja eine Arbeit, wo so ganz vielfältig ist, halt auch zeitlich vielfältig, manchmal am Abend, manchmal am Wochenende und so weiter. Und so ein bisschen zu wissen, einfach für vieles mehr Zeit haben, wo jetzt manchmal zu kurz kommt. Also sei es von Menschen besuchen, die mir wichtig sind, oder sei es, wenn etwas ist, dann einmal können sagen, ja, das mache ich jetzt, ich habe Zeit. Oder es braucht jemand etwas, es wird jemand krank und dann einfach können sagen, ja, jetzt habe ich Zeit, ich kann dich einmal in der Woche besuchen, das geht. Auf das freue ich mich schon.
Aber weißt du, dass du dann auch wahnsinnig einteilen musst?
Ja, ja.
Schnell zu viel wird.
Ja, das ist, aber ich freue mich drauf, einfach wieder etwas Neues zu gestalten. Mhm. Ja.
Aber musst du natürlich auch anders wohnen im Jahr.
Ja, das ist Teil davon. Das ist Teil davon jetzt von Wohnen in einem Pfarrhaus, wo für mich klar ist, dass wenn es dann so ist, dass wir aus dem Pfarrhaus wegziehen werden. Und ich gehe auch davon aus, dass wir aus der Pfarrei, also wo ich jetzt arbeiten tue, dass wir aus dem Gebiet weg werden gehen. Einfach zum da klar zu sagen, das ist gut gewesen und jetzt kommt eine neue.
Wie erwähnt, schreibt Felix Wortimpuls. Die können Sie im Internet auf wortimpuls.ch oder auch im Pfarrblatt lesen. Und natürlich in der Predigt noch ausführlicher hören. Sicher ist auch eine für Sie da. Manchmal sind Sie aufs Kirchenjahr bezogen und manchmal einfach sonst ansprechend, wie der folgende, der so aktuell ist. Haarstudios. Düwe-Hersteller. Handtaschenlabels nennen sich Traumfabrik. Designermöbelhersteller, Eventorganisatorinnen und Filmproduktionsfirmen nennen sich Traumfabrik. Kirchen sind Traumfabriken. Nicht, weil sie etwas produzieren, nicht, weil sie Events verkaufen, sondern weil sie Träume wachhalten und ihnen Raum geben. Der Traum, dass die Erde niemandem gehört. Dass dessen Bewohnerinnen Gäste sind, einander und vor allem auf ihr verbunden. Der Traum, dass die Menschen nicht als Rivalinnen geboren sind, dass Schwerter zu Pflugscharen werden können und dröhnende Stiefel und blutige Mäntel ein Raub des Feuers. Der Traum, dass die Menschen in ihrer grenzenlosen Vielfalt gleichberechtigt sind, gleichwertig, gleichwürdig. Schön haben Sie das Kirchenfenster gehört und sind mit mir in die katholische Kirche gekommen. Hier noch die nächsten Termine. Am Sonntag, am 26. April, ist vom 9. bis 10. Beo-Gottesdienst aus der reformierten Kirche Grindelwald. Predigt hat Klaus-Dieter Hägele. Am Dienstag, am 28. April, wie immer am 8. das Kirchenstübli. Gespräch bricht aktuelles aus der Kirche von der Region und am 9. das Kirchenfenster zum Thema Heimkommen, Ankommen, Zuhause sein aus der Heilsarmee vom Christian Dummermuth. Ich wünsche Ihnen eine friedliche Zeit und einen wunderbaren Frühling voll Farbe und Freude. Und ganz zum Schluss noch mein Lieblingsimpuls zum Kirchweihfest. Heute tun, was zu tun ist. Hier angehen, was anzugehen ist. Jetzt beginnen, was zu beginnen ist. Im Wissen, was geschehen ist, ohne die Vergangenheit zu verklären. Im Wahrnehmen, was passiert ist, ohne die Geschichte zu idealisieren. Im Erkennen, was sich ereignet hat, ohne die früheren Lösungswege zu glorifizieren. Im Blick auf die Zukunft. Ohne sich von der Unsicherheit lähmen zu lassen in Hinsicht auf das Kommende. Ohne die Augen vor dem Jetzt zu verschließen in Vorausschau auf die Folgen des Handelns. Ohne die Hände aus Ungewissheit in den Schoß zu legen. Heute tun, was zu tun ist. Hier angehen, was anzugehen ist. Jetzt beginnen, was zu beginnen ist. Die Evangelien schreiben von heute. Das ist nicht 20 nach Christus, das ist nicht 80 nach Christus, das ist jetzt. Tolstoi schreibt in der Erzählung drei Fragen vom wichtigsten Augenblick, dem Gegenwärtigen. Vom wichtigsten Menschen, dem, dem ich jetzt gerade begegne. Vom wichtigsten Tun, dem Tun des Guten.
Thank you. weiss noch gut, wo ich am Sonnabend gesessen bin. Weit weg vom Land oder Stamm. Ich weiss noch gut, wie ich vergessen konnte. Dort hinten beim Lauen. Allein mit dem Kopf voll Gedanken. Dort hinten beim lauen See. Immer wenn ich wieder dran denke, alles fühlt dann am Ufer vom See. Dort hinten beim lauen See.